Mit einem Hauch von Lemongrass lassen wir uns inspirieren in unserer neuesten Podcast-Folge über die Transformation der Automobilbranche. Ich muss sagen, bei einem solchen Duft, da funktionieren die Hirnwindungen doch ganz anders, über so ein Thema zu sprechen. Nicht wahr, lieber Karl Christian?
Das stimmt. Andere geben sich schon dem Glühwein hin und Rolf pimpt sich noch mit Lemongrass.
Also, wir haben einen neuen Luftreiniger bei uns im Podcast-Studio. Dazu später mehr. Heute sprechen wir über die Automobilbranche bei Benzmann, die zweite Folge von 3. Heute mit dem Schwerpunkt Transformation.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen über das Dickschiff der deutschen Industrie, wir sprechen über Vierräder auf der Straße, wir sprechen über die Automobilbranche, lieber Karl Christian. Ja, wir haben schon in der ersten Folge uns sehr umfangreich über die Organisation und Struktur unterhalten und hatten so die ein oder andere Lektion und auch den ein oder anderen Aha-Effekt ernten können. Was war für dich rückblickend betrachtet die wichtigste Lessons learned?
Ja, hallo zusammen. Hallo lieber Rolf. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder hören. In der Tat, die Automobilbranche bewegt, ähnlich wie die deutsche Nationalmannschaft vormals, die Deutschen.
Oh, wow.
Und zwar tatsächlich im übertragenen wie im sprichwörtlichen Sinne. Und was für mich immer sehr beeindruckend ist, ist, welche Relevanz die deutsche Automobilindustrie tatsächlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland einerseits hat und welche Herausforderungen jetzt unmittelbar, und das ist ja heute vor allen Dingen Gegenstand unseres Gespräches, diese Branche vor sich hat. Und das scheint mir doch in allen Facetten eine ziemlich große Herausforderung zu sein, die viele, viele, viele Beschäftigte betrifft und ganz viele Zulieferbetriebe mittelbar betreffen wird.
Ja, aber anders als beim deutschen Fußball sind wir ja noch drin und nicht draußen. Also da darf ich doch um ein bisschen mehr Exaktheit bitten, lieber Karl Christian.
Das stimmt. Das ist genau der Unterschied. Aber vielleicht oder hoffentlich liegt die Betonung nicht auf noch. Denn, darüber hatten wir das letzte Mal schon angefangen zu sprechen, die Entwicklung der deutschen Automobilhersteller, sich in das Premium-Segment abzusetzen, wirkt ja so ein bisschen wie die eine oder andere Überhöhung der deutschen Fußballnationalmannschaft kurz vor der WM in Katar. Und ich denke schon, man braucht ein sehr stabiles Korsett, man braucht sehr stabile Strukturen. Auch da gibt es leider ja die eine oder andere Verbindung jetzt zur Mannschaft, die dazu führen, dass man auch diesen zukünftigen Herausforderungen wirklich gerecht wird.
Apropos drin oder draußen, kleiner Sidekick am Rande. Das letzte Mal, als wir so schön aufgezeichnet hatten, bin ich doch zu meinem Auto gelaufen und bin nicht reingekommen, weil ich einfach ignoriert hatte, dass meine Batterie von meinem Schlüssel allmählich den Geist aufgegeben hatte. Sieh da, ich musste wirklich kräftig rubbeln, damit ich in mein Autochen wiedergekommen war. Stichwort Transformation. Soweit ist es um die bestellt. Lieber Karl Christian, lass uns jetzt über Fakten sprechen. Wir sprechen darüber, dass eine Transformation ja im Kern erstmal einen Wandel bedeutet. Mhm. Von einem Zustand X in einen Zustand Y. Wenn man jetzt immer wüsste, wo die Reise hingehen sollte, dann wäre ja der Weg dorthin tendenziell sehr einfach. Ich habe das Gefühl, dass in diesem ganzen Transformationssprech selbst das Ziel nicht so richtig klar ist. Ich glaube, allen ist klar, man muss sich verändern, man muss auch klar sein für den Wandel, aber niemand weiß so richtig, wo geht es letztendlich hin. Und das ist ja eigentlich das Brutale, weil du halt auf vielen, vielen Ebenen, auf vielen, vielen Gleisen mit unterschiedlichen Kompetenzen fahren musst.
Das stimmt, das ist die große Herausforderung in der Transformation, dass man zum Teil auf ein diffuses Ziel hinsteuert. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob diese Diffusität jetzt bezogen auf die Transformation der Automobilindustrie hin zu einem Elektromobilitätsanbieter tatsächlich das größte Problem ist. Mir scheint es eher so zu sein, dass man seitens der Automobilkonzerne sich eigentlich schon sehr stark jetzt dieser Elektromobilität verschrieben hat. Das sieht man ja in den Selbstverpflichtungen, die die Automobilhersteller zum Teil ja auch jenseits der gesetzlichen Verpflichtungen für sich selbst begeben haben, dass sie eben Flotten umstellen von Verbrennermotoren auf Elektromotoren. Von daher scheint mir weniger das Ziel so richtig fraglich zu sein, sondern ich habe immer wieder den Eindruck, dass zum einen die Herausforderung dann doch eine sehr große ist, weil wir reden ja tatsächlich davon, dass das Automobil, so wie wir es kennen, das sich insbesondere durch eine Kombination aus Motor, Fahrwerk und Karosserie ausprägt, und damit ein sehr, sehr ausdifferenziertes Produkt schon war, jetzt eigentlich durch ein vermeintlich einfacheres Produkt ersetzt wird, bei dem vielleicht die eine oder andere Kernkompetenz, die der Automobilhersteller sich bisher eigentlich auf seine Fahnen geschrieben hat, auch darüber hatten wir das letzte Mal im letzten Podcast schon geredet, Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren etc., sind alles Slogans, die das nochmal versinnbildlichen, was ich damit meine. Und ich glaube einfach, ein Elektroautomobil ist ein anderes Fortbewegungsmittel als ein Automobil im klassischen Sinne. Und da scheint mir ein bisschen die Herausforderung für die Automobilhersteller zu sein, sich da zurechtzufinden, sich in diese veränderte Produktwelt einzuführen, zu schauen, was bedeutet das denn konkret für uns? Was bedeutet das für unser Selbstverständnis? Was bedeutet das für unsere Ökosysteme? Was bedeutet das auch für unsere Marktpositionierung? Und wir sehen ja durchaus, zum Beispiel jetzt aktuell, just heute bei Volkswagen, welche Abhängigkeiten sich auch in dieser Transformation von zum Beispiel Softwareherstellern, die ich brauche, um dann tatsächlich Betriebssysteme für diese Fahrzeuge bereitzuhalten, entstehen und die dann faktisch neue und ganz atypische Herausforderungen für Automobilhersteller werden können. Also insofern nochmal abschließend, ich glaube, die Transformation ist weniger unklar vom Ziel, sondern durchaus herausfordernd in der Umsetzung des Umbaus der Konzernstrukturen hin zu dem Ziel.
Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, lieber Karl-Christian, weil es ja immer eine Frage der richtigen Fragen ist.
Wie immer.
Wie immer. Also sprich, wenn man die Frage sich stellt, wie können wir unser Unternehmen bestmöglich umbauen, damit wir dann halt am Ende einen elektrischen Antrieb haben, dann ist das eine Frage, wo du sicherlich irgendwo einen Weg einschlägst und Antworten für bekommst. Ich glaube, dass die Frage, die jetzt eigentlich gestellt werden muss, eine umfänglichere ist. Und zwar musst du dich, glaube ich, fragen, wenn du ein Mobilitätsanbieter bist, musst du dich fragen, wie sieht denn eigentlich Mobilität in Zukunft aus und wie kann ich sie auch hinsichtlich dieser Megatrends, über die wir ja auch in der ersten Folge gesprochen haben, wie kann ich sie so denken, dass sie halt auch bestmöglich effektiv und effizient für mein Unternehmen ist. Und da gibt es ja durchaus auch sich widerstrebende Punkte. Also wenn du das Thema hast, beispielsweise Megatrend Nachhaltigkeit auf der einen Seite und der Megatrend Individualisierung. Mhm. Wie passt das zusammen? Also habe ich da nicht vielleicht doch am Ende irgendwo einen Ressourcenverbrauch, der eben die Nachhaltigkeit konterkariert? Oder habe ich beispielsweise bei dem Thema Urbanisierung auf der einen Seite im Vergleich aber auch wiederum mit dem Umstand, dass viele Menschen sich das gar nicht mehr leisten können oder eine Überalterung der Gesellschaft, ja, und überhaupt gar nicht mehr die Notwendigkeit, Mobilität in Form von Einzelautos in Städten haben zu müssen. Also sprich, die Transformation, glaube ich, über die wir jetzt hier auch sprechen sollten, ist ja eine, die ja überhaupt nicht mehr von einem Player allein angedacht werden darf oder muss, nämlich von der Automobilbranche, sondern es ist eine sehr viel umfänglichere Diskussion, bei der auch beispielsweise Kommunen mit an einen Tisch sich setzen müssen.
Da bin ich grundsätzlich sehr bei dir, Rolf, dass man meines Erachtens neue Produkte nur im Kontext mit der Frage, wie wird sich Mobilität abbilden, sinnvoll beantworten kann. Was mich an der Stelle doch etwas beeindruckt, wenn ich ehrlich bin, ist, dass diese Überlegung ja nicht ganz neu ist. Wir müssen nur wenige Jahre zurückblicken. Da haben wir eigentlich festgestellt, dass die großen Automobilhersteller ihre Erwartungen an individual verkaufte Fahrzeuge dramatisch gesenkt hatten und gesagt hatten, da wird aus ihrer Sicht eine Shared Economy entstehen, die sich also Autos teilt und die künftig praktisch ein wesentlicher Absatzkanal sein wird, weil nicht mehr jeder sein eigenes Auto braucht. Also Stückzahlen gehen zurück und es werden dafür Serviceangebote konfiguriert. Die hießen dann Drive Now oder Share Now oder wie auch immer. Aber letztendlich muss man ehrlicherweise zugeben, dass sich diese Mobilitätskonzepte durch Shared Economy Aspekte, also durch das Teilen von Fahrzeugen, so ja offensichtlich überhaupt nicht bewahrheitet hat. Also wenn man jetzt sozusagen deinen Punkt aufgreift, den ich grundsätzlich für extrem nachvollziehbar halte, dann würde ich entgegenhalten müssen, warum funktioniert dann ein Drive Now nicht? Warum funktioniert Flinkster nicht? Warum funktionieren derartige Konzepte, die dazu führen, dass nicht jeder sein eigenes Auto braucht, sondern das Auto, das er jeweils in der betreffenden Lebenssituation benötigt, also von Kleinwagen, Cabrio bis hin zu Transporter, sich mieten könnte? Warum wird es nicht in der Form nachgefragt, dass es ein relevantes Volumen ist? Und warum haben wir immer noch so viel Individualfahrzeuge, die tatsächlich abgefragt werden.
Ja, und was glaubst du, woran das liegt?
Ich glaube, dass tatsächlich zumindest für unsere Generation das Auto durchaus noch die Qualität des Statussymbols hat und damit auch eine Rückkopplung auf das Selbstverständnis des Eigentümers ermöglicht. Ich sehe das in den jüngeren Generationen nicht mehr als so zwangsläufig an. Das ist deutlich heterogener. Da gibt es welche, bei denen Automobil immer noch eine große Rolle spielt. Es gibt aber ganz viele, die man mit Fahrzeugen, zumindest Automobilen, nicht mehr so richtig motivieren kann. Also ich glaube, da verändert sich etwas, wenngleich auch deutlich langsamer. Und wir dürfen eins nicht vergessen, gerade in dem von dir angesprochenen ländlichen Raum ist nach wie vor das eigene Auto die Freiheitskomponente, weil wir haben keinen öffentlichen Nahverkehr, der überall so funktioniert, dass er wirklich als Alternative zu einem individuellen Auto tatsächlich eine Attraktion darstellt.
Was ist denn aus deiner Sicht nun der Treiber dieses Transformationsprozesses? Also ist es letztendlich der Endkunde, der sagt, du passe mal auf, ich möchte anders mobil sein, ich habe da andere Wünsche an dich, lieber Autobauer? Oder ist es letztendlich eine gesellschaftliche Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise oder gerade was urbane Räume angeht? Oder ist es dann halt dann doch mal wieder einer, der aus dem Silicon Valley kommt und jetzt mal wieder alle zittern lässt, indem er nun auch in die LKW-Branche mit seinem Semi hineingeht und das erste Fahrzeug an den Pepsi-CEO übergeben hat? Auch das brachte ja durchaus mal wieder vielfältige Diskussionen mit sich.
Also ich habe den Eindruck, dass es im Wesentlichen eine politische Entscheidung ist. Eine politische Entscheidung, die darauf beruht, dass man eben den CO2-Ausstoß der Verbrennermotoren, der Dieselmotoren vermeiden möchte, dass man dementsprechend auch insoweit eine Energiewende eingeläutet hat, relativ abrupt. Die Automobilhersteller sind dann aufgrund der EU-Vorgaben mehr oder weniger gefolgt. Zum Teil, wie gesagt, ja auch mit ambitionierteren Zielen, als es eigentlich die EU-Vorgaben vorsehen, aber letztendlich kommt es mir so vor, als ob wir eine politische Entscheidung getroffen haben. Wir machen jetzt ernst mit Elektromobilität. Da spielt sicher Tesla eine gewisse Rolle, auch dass man gesehen hat, es kann funktionieren. Und wenn wir diesen Trend nicht ernst nehmen, wenn wir diesem Trend nicht folgen, dann geraten wir gegebenenfalls ja auch ins Hintertreffen. Also da mögen unterschiedliche Ambitionen eine Rolle gespielt haben, bei Volkswagen vielleicht sogar noch ein bisschen die letzten Wehen und die letzten Unbillen des Dieselskandals, dass man eben gesagt hatte, wir wechseln jetzt tatsächlich auf eine andere Mobilität, die grün ist, die attraktiv ist, die junge Generation mitnimmt, die unsere Ziele im Bereich der Verzögerung des Klimawandels trägt und so weiter. Aber ich glaube, das wirkliche Initial war eine politische Entscheidung.
Wenn du als Initial eine politische Entscheidung hast, dann muss ja auch diese Politik dieses Initial ja weiter denken und weiter befeuern. Also sprich, es ist ja nicht damit getan, letztendlich Leitplanken zu geben und zu setzen, sondern dann musst du natürlich schon auch überlegen, wie kannst du auch den gesamten Prozess weiter begleiten. Also sprich, es geht ja auch um das Thema Forschung und Entwicklung beispielsweise. Es geht ja darum, auch zu sagen, naja, wie geht jetzt, ja, in welcher Art und Weise sehe ich da ein großes Bild für uns alle, das sich beispielsweise von China wiederum abgrenzt oder auch von den Machern im Silicon Valley in Kalifornien. Siehst du das denn momentan?
Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist so ähnlich wie in der Energiewende. Man hat eine politische Entscheidung getroffen, die man ja durchaus teilen kann. Also ich bin jetzt anders als bei der Energiewende nicht der Meinung, dass das grundsätzlich falsch ist. Ich bin nicht sicher, dass es so allein, nein, dass es die alleinige Möglichkeit war. Das ist ein bisschen ein anderer Punkt. Ich hätte schon mir vorstellen können, dass wir längere Auslaufzeiten für die Verbrennermotoren und für die Dieselmotoren, die ja in der Zwischenzeit in der Technologie sich bewegen, wo tatsächlich die Schadstoffausstoße deutlich reduziert sind. Also wo man vielleicht das etwas moderater und nicht so überfallartig hätte organisieren können. Aber letztendlich hat die Politik die Automobilhersteller in die Verantwortung genommen. Und zu deiner Frage, wie gehen die damit jetzt um? Ich meine, wir sehen ja, welche Herausforderungen die Automobilhersteller damit haben. Die Diskussion, welches Volkswagen-Werk denn überhaupt in der Lage ist, Elektromobile abzubilden und zu produzieren, ist ja breit durch die Presse gegangen und hat zu einem Vorstandswechsel geführt. Wir haben jede Menge Herausforderungen, entsprechende Ladekapazitäten zu schaffen. Und die Frage, ob und inwieweit wir in der Batterietechnologie tatsächlich ein ökologisches, wertvolles System gefunden haben, ist ja tatsächlich mehr als fraglich.
Wäre es denn zu hart zu sagen, dass dieser Transformationsprozess, der initiiert worden ist für die Automobilbranche, gar nicht von einem einzelnen OEM oder einem einzelnen Anbieter lösbar ist? Das würde ja letztendlich die These unterstützen, dass Transformation bei dieser größten und wichtigsten Branche, die wir in Deutschland haben, dass diese Gigatransformation, an der Hunderttausende von Arbeitsplätzen dranhängen, ja, Märkte, Wertschöpfung und so weiter, dass es eigentlich verkehrt ist zu sagen, pass mal auf, hier ist jetzt der Scherbenhaufen, lieber VW-Konzern, liebe Mercedes-Leute, liebe BMWler, macht jetzt mal was draus, und derjenige, der halt am besten irgendwo seine Ideen auf die Straße bringt, der hat es dann auch geschafft. Ich sehe eigentlich mehr oder weniger schon ein emsiges Treiben, und da wird auch viel gemacht und glaube auch wirklich an die deutsche Ingenieurskultur. Absolut. Ich stelle aber schon auch fest, dass diese Aufgabe so groß ist, dass sie, glaube ich, bei einem allein ineffizient aufgehängt ist, und dass das Nebeneinander herarbeiten auch der großen OEMs eher ineffektiv ist. Stell dir mal vor, wie wäre es denn, wenn ein Prozess, ein moderierter Transformationsprozess wäre, der rein auf Kooperation ausgelegt wäre, bei welchem du nicht einen Ressourcenverbrauch signifikanten Ausmaßes hättest, in dem halt das ein und dasselbe an verschiedener Stelle, an verschiedenen Orten gemacht wird, sondern man gemeinsam in diesem einen großen Boot sitzt und gemeinsam an diesem Ziel arbeitet. Ist das blauäugig oder ist das innovativ?
Ich glaube, das ist eher innovativ und man sieht es ja, dass sich eine ganze Reihe von Kooperationen, Kollaborationen rund um das Automobil ergeben haben, gerade im Bereich der Forschung, was Speichermedien angeht, aber auch wenn wir tatsächlich dann schauen, was Porsche unternommen hat, um einen synthetischen Kraftstoff zu erzeugen. Das sind alles Innovationstreiber, die letztendlich dann auch in Kollaboration mit anderen weiterentwickelt werden. Also da sehe ich schon tatsächlich viel Möglichkeit und viel Chance. Die eigentliche Umbaumaßnahme verbleibt aber natürlich bei dem eigentlichen Hersteller. Also der muss seine Belegschaften transformieren, der muss seine Produktionsanlagen umbauen, der muss seine ganzen Folgestrukturen auf ein anderes Automobil bringen. Also wie gesagt, das, was wir jetzt im Moment an Motorentechnik brauchen, das braucht in dieser Intensität ein Elektromotor nicht. Dafür brauche ich dort ganz andere fachliche Kompetenzen, um diesen Elektromotor zu betreuen. Und aus meiner Sicht sind es sehr tiefgreifende Veränderungen, was die Organisation angeht.
Letztendlich wird es doch auch nicht darum gehen, dass wir im Prinzip das gleiche Auto wie in der Vergangenheit haben, nur halt einen anderen Antrieb, ob es jetzt, was weiß ich, Wasserstoff ist oder ob es Brennstoffzelle ist oder Elektromobilität, sondern das Fahrzeug an sich wird sich ja auch signifikant verändern. Und der Antrieb ist ja nur ein kleines Mosaiksteinchen da draus. Ja. Das heißt ja wiederum, dass man durchaus sich fragen darf, am Ende dieser Transformation, was ist jetzt passiert und was ist jetzt eigentlich der oder dasjenige, welche diese Branche bestimmt und führt. Ist es noch derjenige, der einen Motor bauen konnte und ein schönes Design auf die Beine stellen konnte? Oder ist es halt am Ende ein Betriebssystem? Ein Betriebssystem von einem Ding, in welches ich eben hineinsteigen kann. Aber du bist ja selbst Smartphone-Nutzer. Es ist schon abgefahren, wenn du dir halt irgendwie eine App runterlädst und plötzlich wird aus diesem einen Gerät, das du in der Tasche hattest, ein ganz neues mit ganz vielen zusätzlichen Möglichkeiten.
Absolut.
Da geht's doch eigentlich hin.
Absolut. Also ich bin der festen Überzeugung, und wir haben das vor Jahren ja schon in der Fernsehsendung Chefsache gesagt, dass das Automobil, das künftige Automobil, wird mehr Computer sein. Also und die Softwarequalität wird wesentlich über die Hardware entscheiden.
Das bedeutet für mich jetzt als Autobauer, dass ich eine Entscheidung auch fällen muss, kriege ich selbst hin oder schaffe ich eine Kooperation im IT-Bereich irgendwo auf die Beine zu stellen, die mir ein solches Betriebssystem bauen. Währenddessen diejenigen, die es ja können und die Strahlkraft ja auch haben, natürlich auch ein Tesla, aber auch die Großen, also sprich Microsoft beispielsweise oder auch Apple, tja, wenn ich an deren Stelle wäre, dann würde ich sagen, also brauche ich nicht wirklich. Ihr könnt dann vielleicht irgendwann mal ein lustiger Automobilzulieferer von mir sein. Ihr könnt ein Zulieferer sein, der Hardware für mein Betriebssystem.
Ja.
Aber mehr seid ihr ehrlich gesagt auch nicht, weil ich habe die technologische Überlegenheit. Tickt so die Welt?
Ich glaube, das wird uns so oder so ähnlich passieren. Davon
wäre
bin ich
das,
zutiefst überzeugt.
Ja, aber wäre das schlimm?
Schlimm ist ja eine schwierige Kategorie. Also das Schlimm kommt ja immer auf die Sichtweise des Betrachters an. Also aus meiner Sicht sind wir ja ein Stück weit auf dem Weg dahin? Du hattest gerade eben schon gesagt, Gerd, eigentlich müsste man das Automobil viel radikaler neu denken, als wir es tun. Im Moment, die meisten Elektrofahrzeuge, die auf den Straßen unterwegs sind, sehen aus wie normale PKWs, haben die gleichen Funktionalitäten, die gleichen Strukturen, haben aber eben einen Elektromotor anstelle von einem Verbrenner oder Dieselmotor. Man merkt ganz allmählich bei den neuen Fahrzeugen, da verändert sich ein bisschen schon der Innenraum, weil man eben bestimmte Vorteile hat. Man hat keinen Getriebetunnel mehr, man braucht keinen Schalthebel mehr in der Form. Also sprich, man gewinnt gewisse Freiräume. Aber ich glaube, der wirkliche Hebel in der Veränderung dessen, wie das Automobil sich vom Design und damit auch von der Struktur als Automobil anfühlt, wird dann die Konnektivität nach außen sein, sprich die Frage, wie schnell schaffen wir es Richtung autonomes Fahren? Heißt dann, welche Freiräume generiere ich tatsächlich für den Fahrer, der ja derzeit tatsächlich relativ statisch gebunden an seinem Lenkrad sitzt? Das ist, wenn wir auch mal uns noch mal vergegenwärtigen, welche Fahrzeuge in der Werbung uns denn so als künftige Elektrofahrzeuge des Hauses Audi, des Hauses Mercedes vorgestellt werden, dann sind die alle wesentlich launchiger, haben alle wesentlich mehr die Möglichkeit, dass die Insassen sich unterhalten, dass die Insassen sich mit allen möglichen Inhalten beschäftigen, die ihnen auf unterschiedlich großen Displays zur Verfügung gestellt werden. Aber das Fahren des Fahrzeugs mutiert tatsächlich deutlich zu einem Nebenaspekt. Ob und inwieweit das tatsächlich dann dazu führt, dass sich auch die Nachfrage verändert. Wie gesagt, im Moment haben wir, glaube ich, noch eine sehr hohe Nachfrage, die dadurch geprägt ist, dass es das Statussymbolauto gibt, dass es auch das Ich will fahren gibt als Phänomen. Ich will also selber fahren und nicht gefahren werden. Das hängt, glaube ich, ganz entscheidend auch davon ab, wie entwickelt sich unsere Gesamtmobilität, also der Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, weil wenn ich ohnehin weiß, dass ich in München pro Arbeitsweg eine Stunde im Stau stehe, dann ist mir eigentlich ein Auto, das sich einklingt in den Verkehrsfluss und mich zu meiner Arbeitsstätte transportiert, autonom, natürlich das deutlich attraktivere Fahrzeug als eins, das sich selber durch den Stau bewegen muss.
Nach wie vor wird ja trotzdem noch viel, viel Geld verdient, muss man ja auch sagen. Weißt du, in dieser Diskussion, man hätte ja manchmal das Gefühl, ach Mensch, nächste Woche ist irgendwie das alte Fahrzeug, wie ich es kenne, ist plötzlich weg und dann gibt es irgendwie was Neues. Das ist ja bei weitem nicht so. Und Nein. Ich sag mal so, es wäre jetzt ja nicht der erste Transformationsprozess in einer Branche, der einfach viel thematisiert worden ist, aber bei weitem nicht so schnell vonstatten gegangen ist, wie man sich das erwartet hätte. Also ich sag mal, die Strategie, die Kuh so lang zu melken, solange sie noch Milch gibt, ist ja eine, die allgegenwärtig ist, auch in der Automobilbranche. Und nur wenn jetzt bei uns hierzulande sich, sag ich mal, Mobilitätskonzepte ja durchaus auch verändern können, kann man ja durchaus auch konstatieren, dass die Welt noch größer ist als unser Deutschland und ganz andere Märkte mit ganz anderen Herausforderungen und auch anderen Konzepten natürlich auch erobert werden wollen.
Mhm. Wobei die Frage natürlich ist, ob in den Märkten, die tatsächlich noch großen Nachholbedarf an Mobilität haben, ob dort zwingend ein Elektroauto die Wahl wäre. Also wenn wir zum Beispiel an Indien denken, da halte ich tatsächlich einen Verbrennermotor mutmaßlich für einfacher veräußerbar als ein Elektromobilitätsfahrzeug.
Nun lass uns einen Ausblick machen zu unserer nächsten Folge. Mhm. Wir haben jetzt über das Thema Transformation gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass natürlich große Megatrends auf diese Transformation einwirken. Wir stellen auch fest, dass die Politik diesen Transformationsprozess mit moderieren muss, mhm. weil eben hier Gesprächspartner an einen Tisch zu bringen sind, die einfach mitzusprechen haben. Mhm. Kommunen, mhm. die OEMs und so weiter und so fort. Wir werden aber natürlich über das Thema Innovation in der nächsten Folge sprechen. Mhm. Also sprich, was ist denn jetzt am Ende eigentlich eine Innovation in der Automobilbranche? Mhm. Ist es tatsächlich ein weiter Wurf, wenn am Ende der Antrieb halt ein bisschen anders ist? Ja, also wenn du nicht mehr tanken musst mhm. in Form von Benzin oder E-Fuels, sondern wenn du dich halt irgendwie eine Steckdose anstecken musst. Wo siehst du, vielleicht als kleinen Spoiler für die nächste Folge, die wirklich krassesten Innovationen und Neuerungen für die Automobilbranche, die, ja, ich sag mal, auch ein Stück weit Fantasie erzeugen und eine Welt, in der wir gerne sein werden und mobil sein möchten?
Also ich glaube tatsächlich, dass das entscheidende Kriterium werden wird, wie mein Auto mit mir interagiert. Also welche Konnektivität habe ich in meinem Auto? Das wird nicht nur wie jetzt schon in Asien künftig das Käuferverhalten maßgeblich beeinflussen, sondern glaube ich durchaus auch bei uns. Weil die Zeiten im Auto, darüber hatten wir ja gerade eben schon gesprochen, immer mehr ausgefüllt werden wollen mit Inhalten und diese Inhalte müssen im Auto reproduzierbar sein. Und ich glaube auch, dass der Service und der Dienstleistungs- und damit der Komfort im Auto immer eine größere Rolle spielen.
Und hiermit natürlich auch Chancen für viele ja auch bieten werden. Schau dir an, was auf den Apple-Phones passiert ist. Apple hatte ja nicht den Anspruch zu sagen, pass mal auf Leute, ich mache ein schickes Telefon und alle Programme, die darauf laufen, die mache ich selbst, sondern hier war ja die Strategie, es möglichst breit zu öffnen, vielen Kreativen irgendwo auch zugänglich zu machen, damit die dann natürlich einem harten Genehmigungsprozess unterworfen ihre Software auf dieses Telefon spielen könnten. In dieser Logik würde es wahrscheinlich auch in Zukunft mit dem Automobil einhergehen.
Ja, absolut. Also ich meine, ich denke, dann gibt es eben tatsächlich nicht nur Radio und die Verbindung zum Handy als Musikbox, sondern dann wird man direkt mit Spotify oder ähnlichen Anbietern tatsächlich, was Streaming angeht, verbunden sein. Und nicht mehr über den Umweg über das Telefon.
Mhm. Und hiermit haben wir dann natürlich mit dem Thema Internet an sich zu tun.
Ja.
Und hier vielleicht auch mal ein Gedanke, den mitgenommen auch für unsere Diskussion in der nächsten Folge. Das Harte ist ja, Karl Christian, dass in der Welt des Internets das Rennen schon längst verloren ist. Denn über 90-95% des Internet-Traffics, der auch hierzulande läuft, ist ja bei weitem nicht in, sag ich mal, etablierten Medienhäusern oder sonst irgendwo, geschweige denn bei irgendwelchen Automobilherstellern, sondern all das, was im Internet quasi schon an Kuchen zu verteilen war, ist schon verteilt. Würde wiederum auch bedeuten, wenn du ja wirklich einen Wurf machen möchtest, dann wirst du das wahrscheinlich auch nur hinbekommen, wenn du die Politik als Unterstützung an deiner Seite hast, vor dir, neben dir, im Zweifelsfall auch mal hinter dir, die eben monopolartige Internetstrukturen, die dann natürlich auch die Fahrzeuge angehen würden, zerschlagen müssen.
Ja.
Also ich sag mal, diese Voraussetzung, die müsste jetzt erstmal geschaffen werden, als dass du überhaupt eine Chance hast, das Rennen zu gewinnen, richtig?
Ja, sehe ich genau gleich. Absolut.
Lieber Karl Christian, besser kann es nicht werden. Wir sind uns mal einig an
ausnahmsweise
in dieser Folge unseres Podcasts. Herzlichen
Nein, es war
Dank.
Adventlich.
Ja, wahnsinnig. Ich fühle mich auch schon sehr gerührt und
sehr
mir kullert eine Glühweinträne aus dem Knopfloch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Lieber Karl Christian, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann mit unserer letzten Folge zu der zu dem Dreiteiler über die Automobilbranche, dann über das Thema Innovation, welche Voraussetzungen dazu getroffen werden müssen. Herzlichen Dank, lieber Karl Christian.
Ich danke dir.
Und euch auch. Bleibt uns gewogen und eine schöne Adventszeit.
Bis bald.
Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.